Die Gemeinde ist Volk Gottes, Herde, Familie, Arche, noch vieles mehr. Und heute geht es um den Tempel. Und den Teenagern wünsche ich eine gute Zeit. Genau, da sehen wir ihn, den Tempel. So wie er so wie er damals vermutlich ausgesehen hat. Es gab ja damals noch nicht unbedingt Fotoapparate. Mach's einfach immer wieder, auch wenn es wegklickt, immer wieder neu. Es gibt ja so Beschreibungen in der Bibel vom Tempel, ganz genau, wie lang und wie breit und was für Materialien und wie hoch und welche Räume und so weiter. Und dann gibt es im Neuen Testament die Gemeinde als Tempel. Also wir werden als Gemeinde auch als Tempel beschrieben. Und ich lese drei Bibeltexte dazu. Aus Epheser 2. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und vom Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr, das sind die Nichtjuden, die Heiden, da sind wir auch mit gemeint. Ihr hatten keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Jesus Christus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Er ist unser Friede. Er vereinte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Wir erinnern uns, bevor Jesus kam, hatten wir Heiden, also wir Nichtjuden, keinen Zugang zur Herrlichkeit Gottes, keinen Zugang zu Gott. Es gab in diesem Tempelgebäude einen Vorhof der Heiden und der war ziemlich weit draußen, also wir konnten nicht rein. Wir hätten da stehen bleiben müssen. Durch Jesus ist der Zugang zu ihm offen. Nicht nur in den Tempel, nicht nur in den Vorhof der Frauen. Die Frauen durften auch nicht ganz rein, nur so halb. Und nicht nur da hinein in das Heiligtum, wo die Priester hinein durften, sondern bis in das Allerheiligste, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein durfte. Denn der Vorhang zerriss, als Jesus starb, und das war der Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligen trennte. Wir haben Zugang zu ihm. Das ist jetzt die Erinnerung. Und dann geht's weiter mit Vers 17 bis 20, Epheser 2, 17 bis 20. Er, also Jesus, kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und uns den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Jesus selbst. Und jetzt durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Finde ich einen starken Satz. Wir als Gemeinde, Wohnung Gottes. Also Volk Gottes aus Juden und Heiden, Gemeinde aus Juden und Heiden, ein Bau, ein heiliger Tempel, Wohnung Gottes. Gott wohnt unter uns. 1. Petrus 2, Vers 4 bis 6. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Ist wieder ein bisschen ein anderes Bild, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Bau aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte. Nochmal ein bisschen eine Bildvariante. Wir lebendige Steine. Und er möchte uns zu einem lebendigen Haus aufbauen durch die lebendigen Steine. Und das ist dann der Tempel Gottes. Also nicht mehr diese Steine aus Steinen, sondern wir sind lebendige Steine. Wenn ich besser wäre in Computeranimationen, wie ich gesehen habe, dass die Astrid letzte Woche da, wow, richtige tolle Präsentationen hatte, hätte ich jetzt so ein paar Steinchen gemalt und dann so kleine Gesichter da rein und dann so eine Mauer. Vielleicht könnt ihr euch das so vor eurem inneren Auge vorstellen. So lauter kleine Steinchen und da gibt's so Smileys daraus. Und wir sind da so. Und dann wird der Bau, der wächst dann. Und der Schlussstein, also ist Jesus, das ist ja immer bei den Säulen der Schlussstein, der wichtig ist, wenn sonst krachen die Säulen zusammen und die Bögen zusammen. Und wir sind da so die lebendigen Steine, nach oben gebaut, mit lauter kleinen Smileys drin. Jeder von uns ist so ein Stein. Und oben ist Jesus, der Schlussstein, der uns alle zusammenhält. 1. Korinther 3, 9 bis 11, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Hier mischen sich zwei Bilder, Gottes Ackerfeld, da werden wir auch noch eine Predigt drüber haben, und Gottes Bau. Und dann geht's aber weiter im Text mit dem Bau. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich, Paulus, wie ein guter Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist, Jesus Christus. Das ist wieder, also es sind einfach immer wieder unterschiedliche Bilder. Fundament ist Jesus. Ein Haus ohne Fundament kracht auch zusammen. Es sei denn, es steht auf Felsen. Und der Schlussstein ist Jesus. Also Jesus unten, Jesus oben und wir die Steine dazwischen. Und das Ganze der Tempel Gottes. 1. Korinther 3, 16, 17. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in uns wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen? Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Wir. Wir. Wir als Vineyard Aachen. Genau wie die anderen Gemeinden, die es in dieser Stadt und weltweit gibt. Gemeinde als Tempel Gottes. Für was steht der Tempel? Was bedeutet Tempel sein? Was findet im Tempel statt? Zunächst mal, er ist die Behausung Gottes, Wohnung Gottes. Der Ort, an dem Gott wohnt. Und das ist zunächst mal eine Seinsbezeichnung. Da müssen wir nichts für tun. Das ist so. Können wir uns entspannen? Wow, Wohnung Gottes. In uns. Und in uns zusammen. Deshalb war es eine Katastrophe, als der Tempel zerstört wurde, weil im Alten Testament die Gegenwart Gottes wirklich nur im Tempel zu finden war. Jetzt kann man mal das andere Bild nehmen, dieses Zelt der Begegnung, das hatten wir schon mal. Das ist der Vorläufer des Tempels. Als sie noch auf Wanderschaft waren, als Nomaden, konnten sie ja nicht einen festen Tempel bauen und da hatten sie so einen beweglichen Tempel wie so eine Zeltstadt und sind mit dieser Zeltstadt umhergezogen und haben jedes Mal wieder das Zelt aufgeschlagen. Also schon sehr aufwendig. Ich habe 20 Jahre Camping gemacht und wir waren auch meist nicht auf einem Campingplatz 3 Wochen, sondern immer nur so 4 Tage und wir mussten dann immer wieder das Zelt abbrechen und wieder aufbauen. Kriegt man irgendwann Übung, aber es ist schon Arbeit. Und so haben die das immer wieder gemacht. Sie haben dieses Zelt aufgebaut, Zelt der Begegnung, Zelt der Gegenwart Gottes. Und daraus, als sie dann sesshaft waren, wurde der Tempel, dann aus Steinen und aus Holz. Ja, was hat dieses Zelt oder dieser Tempel für einzelne Räume und Teile? Wir können jetzt mal das stehen lassen, weil das bleibt stehen und man sieht an dem Zelt auch alles, was man an dem Tempel sieht. In der Mitte das Allerheiligste, das ist in diesem großen Zelt vermutlich ganz am Ende. Und da ist drin drei Dinge. Der Stab Aarons als Zeichen der Vollmacht, die Gott uns geben will. Der Krug mit Manna als Zeichen der Versorgung Gottes und Vorausschau des Abendmahls und auch dessen, dass Jesus das Brot ist. Die 10 Gebote als Grundgesetz des Volkes Gottes. Dann kommt das Heiligste. Also da ist dann ein Vorhang. Und dann kommt das Heiligste auch in dem Zelt drin. Zudem haben nur die Priester Zugang. Dann der Vorhof. Das kann ich jetzt nicht unterscheiden. Es gibt eigentlich eben einen Vorhof der Frauen und einen Vorhof der Heiden. Wer kam zum Tempel? Die Menschen kamen zum Beten zum Tempel. Sie kamen zum Tempel, um Gottes Weisung zu erfahren. Sie kamen zum Tempel, um ihre Schuld zu bekennen. Sie kamen auch zu großen Festen, um einander zu begegnen und ausgelassen zu feiern. David wollte gern den Tempel bauen. Und zwar als möglichst großes Haus, der die Größe Gottes repräsentieren sollte. Ein großer, machtvoller Gott braucht ein großes, prächtiges Haus. Für ihn konnte es nicht groß genug sein. Er durfte den Tempel da nicht bauen, weil er so viele Kriege geführt hat und so viel Blut an seinen Händen klebte. Deshalb konnte es dann sein Sohn Salomo. Diese Größe, dieses für Gott kann es nicht groß genug sein und nicht prächtig genug, ist übrigens der Hintergrund für die vielen prachtvollen Kirchen, die wir haben aus alten Zeiten. Wir stören uns ja manchmal daran oder denken, wie kann das sein, dass im Mittelalter solche Wahnsinnskirchen gebaut wurden und die Menschen so arm waren? Ich weiß nicht, wann der Kölner Dom gebaut worden ist. Weiß das jemand? Ja, aber wann? Weiß das jemand? Kölner Dom, weißt du?
Im 12. Jahrhundert.
Echt? Reformationszeit? Okay, 16. Jahrhundert. Okay, jedenfalls hatten die damals keine Kräne oder keine, weiß ich was, ich glaube Beton oder sowas hatten sie auch noch nicht und alles, also dann ist wenigstens, ja. Die hatten alle Hilfsmittel nicht und die Menschen waren arm und die Menschen hatten wenig zum Leben und dann bauten sie so einen Prachtbau. Warum machen sie das? Sie haben es gemacht zur Ehre Gottes. Sie haben es gemacht, weil das Beste für Gott gerade gut genug ist. Sie haben es gemacht, weil sie etwas von der Größe Gottes repräsentieren wollten. Es ging nicht um den Reichtum der Kirche. Sie wollten etwas vom Himmel darstellen, von der Herrlichkeit des Himmels, von der Perspektive des Himmels. Und wenn diese armen Menschen dann in diesen prächtigen Kirchenbau gegangen sind, dann war das wie ein Stück Hoffnung auf die Ewigkeit. Ein Stück Hoffnung und Perspektive für das Reich Gottes. Sie betraten diese Kirche und waren eine Zeit lang aus dem Elend herausgenommen. Und deshalb lasst es uns nicht verurteilen. Lasst es uns verstehen. Das Kostbarste für Gott. Das Kostbarste in diesen alten Kirchen. Um die Herrlichkeit Gottes zu repräsentieren. Nun heißt es, wir seien der Tempel Gottes. Durch Jesus ist die Gegenwart Gottes nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden und auch nicht mehr an irgendwelche realen Steine. Gott sei Dank. Wir sind die Steine. Er möchte uns zu einem Bau zusammenfügen, zu seinem Bau. Wir sind sein Tempel. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch, sagt er. Wir, der Ort der Gegenwart Gottes. Wenn wir uns versammeln, wenn wir Gottesdienst feiern, ist er da. Man könnte sagen, der Gottesdienst der Gemeinde ist der Ort der größten Gottesdichte. Der Gottesdienst ist der Ort der größten Gottesdichte. Weil in jedem von uns lebt er und wenn wir uns versammeln, dann potenziert sich das. Deshalb ist es nicht unwichtig, ob wir im Gottesdienst sind. Glauben wir das? Erwarten wir das? Wenn wir es wirklich erwarten, dann verändert das viel. Denn dann geht es nicht mehr darum, dass wir etwas Bestimmtes spüren oder dass etwas Bestimmtes passieren muss. Auch nicht, dass Predigt oder Lobpreis besonders gut sein müssen, weil die Gegenwart Gottes ist einfach hier, wenn wir uns versammeln. Durch unser schlichtes Zusammenkommen ist Gott da und begegnen wir ihm. Für was steht der Tempel im Einzelnen? Er ist Ort der Gegenwart Gottes, das habe ich schon gesagt. Er ist Ort der besonderen Offenbarung Gottes. In seiner Gegenwart offenbart er sich. Es ist Ort der Verehrung Gottes. Es ist Ort, wo wir ihm danken, wo wir ihm begegnen, wo wir uns gegenseitig begegnen, wo wir um Vergebung bitten. Und es ist Ort des Opfers, wo Glaubende Gott etwas Kostbares, Makelloses opfern, um ihm zu danken und sich ihm hinzugeben. Darum geht es im Gottesdienst. Wir kommen zusammen in die Gegenwart Gottes. Wir kommen zusammen, um uns zu öffnen für die Offenbarung Gottes, um ihn zu verehren. Wie ist das mit dem Opfer? Das Opfer ist ja abgeschafft. Jesus hat ein für alle Mal sein Leben für uns geopfert, sodass wir keine Tiere mehr opfern müssen und so, dass wir uns auch der Vergebung gewiss sein dürfen. Aber es gibt trotzdem einige Verse auch im Neuen Testament über das Opfern. Hebräer 13 heißt es zum Beispiel, durch ihn, also lasst uns Gott allezeit das Opfer des Lobes darbringen, nämlich die Frucht der Lippen, die seinen Namen preisen. Lob kann ein Opfer sein. Inwiefern? Es kann sein, es geht uns überhaupt nicht gut und dann sollen wir Gott loben. Wir haben keinen Grund, der uns zum Lob veranlasst, außer Gott. Und das reicht. Das reicht. Und es kann sein, wir empfinden es dann wie ein Opfer. Wir opfern ihm unser Lob. Wir loben ihn trotzdem. Wir loben ihn, obwohl es uns nicht gut geht. Wir loben ihn, obwohl wir seine Gegenwart nicht spüren. Wir loben ihn, weil er ist. Opfer unseres Lobes. Römer 12. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, euch selbst als ein lebendiges, heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst, sagt Paulus. Auch ein Opfer, unsere Hingabe. Wir bringen uns ihm dar. Es geschieht auch im Gottesdienst. Dann opfern wir ihm Dank. Das ist übrigens der Hintergrund der Kollekte. Kollekte ist Ausdruck der Verehrung Gottes und von daher ein zutiefst geistlicher Akt. Nicht was, was nebenher geschieht. Auch nicht etwas, was sich mit der Anbetung beißt. Wir sind da öfter im Gespräch, weil Leute meinen, das stört doch die Anbetung, das Opfer. Warum geht die Kollekte bei einem Anbetungslied rum? Aber es ist Anbetung. Eigentlich sammeln wir das Opfer nicht ein, weil wir Geld brauchen, sondern weil wir Gott ehren wollen durch unser Geld. Wir merken das, also wir sehen das sehr deutlich bei den Afrikanern und die haben uns da echt was voraus. Wir haben das ja auch schon mal so gemacht. In Anlehnung an die afrikanischen Gottesdienste, die haben dann hier vorne so ein Gefäß, ja, ein Gefäß auf dem Ständer und dann wird ein Lobpreislied gesungen und es ist viel Freude da und sie tanzen singend nach vorne. Manche halten dann noch ihre Scheine hoch und dann geben sie das in den Opferkorb. Und die feiern das Opfer. Obwohl die meisten Afrikaner ja eher ärmer sind als wir. Aber es kommt gar nicht drauf an, was der Einzelne gibt, sondern was zusammenkommt, insgesamt. Und es ist etwas unseres Dankes an Gott, ein Teil unseres Dankes an Gott, was wir damit zum Ausdruck bringen. Was geschieht weiter im Tempel? Wir feiern den Gottesdienst, indem wir unser Miteinander feiern, dass wir zusammen unterwegs sind. Wir begegnen einander hier. Interessant ist, dass bei all diesen Aspekten noch gar nichts kommt von wir kommen zusammen, weil wir so bedürftig sind. Wir haben das manchmal in unseren Liedern, wir sind so arm und schwach und Herr, wir brauchen dich, komm und stärke uns. Und das ist da noch gar nicht drin. Und es ist auch nicht dieser Erholungsaspekt drin. Wir sind so K.O. von der Woche, müssen uns jetzt erholen am Sonntag und uns Kraft schöpfen für die nächste Woche. Sondern es ist eher das, wir geben Gott am ersten Tag unsere erste Zeit. Nach der christlichen Wocheneinteilung fängt ja die Woche mit dem Sonntag an. Also die allererste Zeit gehört ihm, die geben wir ihm. Wir geben ihm unsere erste Kraft, wir geben ihm unsere erste Verehrung, wir geben ihm unser erstes Geld und er schenkt uns seine Gegenwart und dann können wir mit dem, wodurch er uns natürlich beschenkt, die neue Woche starten mit ihm. Das Einzige, wo es dann um Bedürftigkeit geht, ist der Aspekt der Vergebung beim Tempel und das seht ihr hier vorne, da ist also zwischen diesem sogenannten Brandopferaltar, da am Anfang, das ist so das Zeichen der Hingabe, ganz am Anfang. Und dann kommt so ein, wie so ein, eine Schale. Und das ist eine Schale aus Messing, wo sich die Priester die Hände waschen. Und da geht es um Vergebung, es geht um Reinigung. Und das geschieht eben auch. In Hesekiel 47 lesen wir noch ein prophetisches Bild vom Tempel. Aus dem Tempel im Hesekiel 47 fließt ein Strom heraus, Wasser, das zu einem Fluss wird. Erst ein kleines Bächlein, was zu einem großen Fluss wird. Und dieses Wasser hat heilende Kraft. Es macht Salzwasser süß. Die Bäume am Rand des Flusses bringen monatlich Früchte hervor. Auch ein Bild für Gemeinde. Der Strom des Heiligen Geistes macht alles lebendig, was mit ihm in Berührung kommt. Die Gegenwart Gottes wohnt so unter uns, dass wir zu einem Strom werden, der Leben schafft und die Stadt gesegnet werden wird durch uns. Ist übrigens ein Bild, was schon mehrere Leute für uns hatten in den letzten Jahren. Auch Gäste, die gesagt haben, sie sehen so wie einen Strom, der aus dieser Kirchentür herausfließt in die Stadt hinein. Und ich denke, wir erleben das bei unserem Stadtviertel-Engagement, wir erleben das bei Manna, wir erleben das, wo wir in der Stadt uns engagieren für etwas, dass Gottes Gegenwart mit uns geht und dass so etwas von Strom ist. Vielleicht noch ein kleiner Bach, der kann auch größer werden, aber das ist die Verheißung. Das heißt doch, wenn wir zusammenkommen und zusammenbauen lassen zu seinem Bau, ist Gott unter uns, offenbart sich er sich, erleben wir und auch die, die kommen, seine Gegenwart. Der Tempel war der zentrale Ort jüdischen Lebens. Inhaltlich gilt alles das, was im Alten Testament über den Tempel gesagt ist, auch für uns als Gemeinde, mit dem Unterschied, dass Jesus ein für alle Mal sich geopfert hat für uns und der Vorhang zerrissen ist und wir alle als Priester Zugang haben zu ihm. Ja, lasst uns zusammenbauen lassen als lebendige Steine zu seinem Haus, aufbauen lassen zu dieser heiligen Priesterschaft, um Jesus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Jesus, danke für dieses gewaltige Bild des Tempels. Lass es uns im Herzen begreifen, was das heißt. Dass wir zusammen als lebendige Steine auf dem Fundament gebaut, was du bist, abgeschlossen durch den Eckstein, durch den Schlussstein, auch wieder du, was das bedeutet. Und dass du hier wohnst, in jedem von uns, aber ganz besonders in der versammelten Gemeinde. Hilf uns, das mit dem Herzen zu erfassen und aufzunehmen und tief zu wissen und uns daran zu freuen. Amen.